Die Welt in Auszügen Teil 2. Über die Obszönität des Gleichmuts von Alltagsgegenständen. Die Theorie. Zweites Kapitel. Entstehung. Im Sommer 1991 habe ich meine letzte fotografische Arbeit, die Welt in Auszügen Teil 1, abgeschlossen. 21 Bilder, schwarz-weiß, von zumeist belanglosen Gegenständen und Plätzen, fotografiert bei gleichmäßig bewölktem Himmel mit einer Gleichgültigkeit, wie man sie manchmal in der Pressefotografie antrifft. Dazu 4 Texte und das Ganze vorgelegt als Buch und in einer großen Version zum Hängen. Ich war zufrieden mit der Arbeit, obwohl ich das Gefühl hatte, der Titel könne möglicherweise aus zweierlei Gründen zutreffend sein. Einmal und hauptsächlich war er natürlich ein inhaltlicher Hinweis. Zum anderen jedoch hatte ich zuweilen den flüchtigen Eindruck, die Arbeit sei vielleicht noch gar nicht abgeschlossen. Es war mir zu jeder Zeit nicht möglich, dem Material noch etwas hinzuzufügen, aber ich dachte, dass die Arbeit möglicherweise unvollständig sei und ich ihr eines Tages vielleicht noch einen weiteren Teil hinzufügen müsste. Ich glaube, es war dies der Grund, weshalb ich den Titel mit dem Zusatz Teil 1 versah. 3 Monate später begann ich mit einer neuen Arbeit, die ich tatsächlich als Fortsetzung von Die Welt in Auszügen Teil 1 ins Auge fasste. Ich arbeitete zunächst ohne Konzept und fuhr einfach fort, in den Stadtrandgebieten und der ländlichen Umgebung von Berlin umherzulaufen und nach Plätzen zu suchen, die mich ansprechen würden, genau wie ich es für die vorangegangene Arbeit getan hatte. Ich fotografierte zum ersten Mal seit Jahren im Sommer bei Sonnenschein. Ich tat es nur äußerst widerstrebend, aber es stellte sich bald heraus, dass diese rein äußerliche Bedingung meinen Bildern bildästhetisch, aber auch inhaltlich eine ganz neue Richtung gab, die mir gefiel und die ich, sobald ich sie erkannt hatte, zu fördern suchte. Der Sommer, das Sonnenlicht, die Wärme, die üppige Vegetation, die ganze sommerliche Heiterkeit brachten das Triviale und das Banale in meinen Bildern inhaltlich stärker zum Vorschein. Ich begann Szenen des bürgerlichen Glücks zu suchen, fotografierte zum ersten Mal Menschen, Hunde und Landschaften, wie sie auf Postkarten abgebildet sind. Die Arbeit gefiel mir, und sie schien irgendwo auch eine sinnvolle Ergänzung und Weiterführung von Die Welt in Auszügen Teil 1 zu sein. Parallel zu dieser Arbeit begann ich zu schreiben. Ich erfand kleine Geschichten rund um den Durchschnittsmenschen aus dem Anleitungsbogen zur Einkommenssteuererklärung, Herrn Huber, den ich in jedem Jahr gezwungen gewesen war, kennenzulernen und dessen Schicksal, soweit es das Finanzamt erzählt, mich zutiefst gerührt hatte. Ich plante, wieder ein Buch zu machen, indem ich die Geschichten des Herrn Huber meinen banalen Szenen gegenüberstellen wollte. Nun gerieten aber die Texte unversehens immer länger, und als mir eines Tages beim Spülen ein wundervoller erster Satz für einen Roman über Herrn Huber einfiel, beschloss ich, die Fotografie ruhen zu lassen und eine literarische Verarbeitung des Themas zu beginnen. Das war das vorläufige Ende von Die Welt in Auszügen Teil 2. Es wurde der Roman Huber daraus. Ein knappes Jahr später holte ich die Bilder erneut hervor und nahm die Arbeit wieder auf, diesmal ohne literarisches Konzept. Es wurde jedoch Herbst, bevor ich sie abschließen konnte. Dieser Umstand traf mich zunächst unvorbereitet. Als die Bäume ihre Blätter verloren und überhaupt die sommerliche Heiterkeit dem herbstlichen Trübsinn wich, wusste ich nicht, wie ich mit meiner Arbeit fortfahren sollte, ohne einen inhaltlichen Bruch herbeizuführen. Schließlich bin ich nicht mit ihr fortgefahren. Sie liegt heute noch unvollendet in meinem Schrank, aber ich bin zuversichtlich, sie vielleicht bald ein letztes Mal aufnehmen und beenden zu können. In jener Zeit kamen mir eines Tages während einer Autobahnfahrt zu meiner Mutter die ersten Ideen zu der vorliegenden Arbeit, zu der Arbeit, die diesen Titel schließlich definitiv bekommen sollte und auch behalten wird. Die Welt in Auszügen Teil 2. Ich glaube übrigens, der Umstand, dass ich zu meiner Mutter fuhr, ist in diesem Zusammenhang ohne tiefenpsychologische Bedeutung, auch wenn es so aussieht. Aber das nur am Rande. Ich war, wie gesagt, was meine künstlerische Arbeit anging, ein wenig ratlos. Der Jahreszeitenwechsel hatte gerade mein letztes Arbeitsvorhaben zunichte gemacht. Doch das war nicht alles. Mir waren auch grundsätzliche Bedenken gekommen zu den Bildern, die ich die letzten Jahre über gemacht hatte. Der Gedanke, weiterhin solche Bilder herzustellen, behagte mir nicht. Ich empfand sie plötzlich als sehr nüchtern und verspürte den Wunsch, von dieser Nüchternheit wegzukommen, von der vordergründigen Sterilität und Leblosigkeit und vor allem von der technischen Akkuratesse, die ich auf sie verwandt hatte, von dem ganzen technischen Apparat, der sich rund um ihre Entstehung gebildet hatte und der mir jetzt plötzlich lästig war und verdächtig, als hätte er sich verselbstständigt und mich in meiner Freiheit beschränkt. Meine Bilder hatten nach dieser technischen Sorgfalt verlangt, genau wie die Porträts von Thomas Ruff nach einer besonderen technischen Sorgfalt verlangen. Sie ist eine Bedingung der Bildidee. Jede Bildidee fordert ihre spezielle Technik und ist ohne diese nicht zu realisieren. Selbstverständlich kann diese Technik aber auch vollkommen anspruchslos sein, wie auch immer. Ich hatte die Notwendigkeit meiner Technik eingesehen, aber dennoch hatte sie mich ermüdet. Ich wollte jetzt etwas anderes machen. Ich hatte die vage Vorstellung, freier arbeiten zu wollen. Ich glaube, hinter dieser Vorstellung verbarg sich der Wunsch, unmittelbarer am Entstehungsprozess des Bildes beteiligt zu sein. Ich suchte nach einem Verfahren, das es mir erlauben würde, physisch in die Entstehung des Bildes einzugreifen. Das Gefühl, malerischer arbeiten zu wollen als bisher, geisterte mir im Kopf herum, ohne dass ich genau hätte sagen können, was ich damit meinte. Ich glaube, ich wünschte mir etwas mehr Sinnlichkeit im künstlerischen Arbeitsprozess. Und ich hatte das Bedürfnis, einmal mit Unikaten zu arbeiten. Jeder, der schon einmal mit Fotografie gearbeitet hat, kann sich wahrscheinlich vorstellen, welcher Umstand diesen Wunsch in mir keimen ließ. Der Gedanke, dass man von einem Negativ unendlich viele Abzüge machen kann, ohne von einem von ihnen behaupten zu können, dass er nicht mehr übertroffen werden könnte, dass er der Ideale sei, der Bestmögliche, der, dessen Anblick jede weitere gedankliche und praktische Arbeit überflüssig macht, ist grausam. Zumindest eine Angelegenheit, mit der gleichmütig umzugehen, nicht jedermanns Sache ist. Meine zumindest war es nicht. Und umso verlockender erschien mir der Umgang mit Unikaten, mit Produkten, die man annehmen oder verwerfen, aber nicht tausendmal von neuem verändern kann, deren Gestalt und Erscheinung verlässlich ist. Ich überlegte mir, dass ich versuchen wollte, mit meiner 13x18 Großformatkamera direkt auf Fotopapier zu fotografieren, also Papiernegative herzustellen, in deren Entwicklung ich jedoch gedachte, chemisch und mechanisch einzugreifen. Dieses Verfahren versprach, meine beiden Wünsche zu erfüllen, unmittelbarer am Entstehungsprozess des Bildes beteiligt zu sein und mit Unikaten zu arbeiten. Also fing ich an. Ich begann mit der Aufnahme eines geflochtenen Korbes voller Äpfel auf einem Küchentisch, einem richtig klassischen Motiv. Wunderbar. Das Ergebnis war furchtbar, aber von großem didaktischen Wert, wie sich schnell herausstellte, denn ich hatte bei dieser ersten Aufnahme beinahe alles falsch gemacht, was ich, gemessen an der Arbeit, die ich heute vorlege, oder an der Bildästhetik, die ich im Verlauf der weiteren Arbeit entwickelte, falsch machen konnte. Die Aufnahme missriet nicht im eigentlichen Sinne, sie war einfach nur furchtbar. Ich machte eine Serie reiner Papiernegative und eine Anzahl von Negativen, in deren labormäßige Entstehung ich eingriff. Und sobald die Arbeit beendet war, wusste ich um eine Reihe von Dingen, die ich in Zukunft würde beachten müssen. Alles an dieser Aufnahme war wahllos. Ich hatte den Korb schräg von oben fotografiert. Es gab eine recht stark ausgeprägte perspektivische Wirkung. Es gab Schärfe und Unschärfe. Ich hatte eigentlich ein ganz normales Foto gemacht, nur dass es eben nicht als positiv vorlag, sondern als negativ und ich chemisch ein wenig eingegriffen hatte. Es war eindeutig, dass es so nicht gehen würde. Der experimentelle Umgang mit der fotografischen Technik war inhaltlich nicht motiviert. Wenn ich meine Arbeit heute betrachte, finde ich, dass der experimentelle Umgang mit der fotografischen Technik durchaus inhaltlich motiviert ist. Ich würde sogar sagen, er ist Bedingung des Inhaltes. Damals, bei meiner ersten Aufnahme des Apfelkorbes, standen Inhalt und Technik eigentlich in keinem Zusammenhang. Die Technik, die nicht zuletzt ja sehr auffällige Technik, flog gleichsam an der Oberfläche des Bildes herum, selbstständig, losgelöst, sinnlos und aufsässig und versperrte den Blick auf das Bild. Ich glaube, wenn ein Betrachter die Technik eines Bildes auch nur bemerkt, ist das Bild eigentlich schon verloren. Alle seine immateriellen Eigenschaften, seine suggestive und illusionistische Kraft, seine Fähigkeit, den Verstand zu überwinden. Hier war also Vorsicht geboten. Ich konnte nicht einfach irgendein mehr oder weniger beliebiges Foto machen und als negativ oder verfremdetes Negativ vorlegen, ohne diese Prozedur im Inhalt des Bildes zu rechtfertigen. Das war das eine. Aber mir wurden auch zwei weitere Dinge deutlich. Das Motiv gefiel mir nicht, der Apfelkorb und auch der Umstand, dass man noch einen Teil des Tisches sah, dass das Bild eben ein ganz normales Foto war. Ich hatte den Eindruck, mich mit der Wahl des Motivs näher beschäftigen zu müssen. Das Bild war zu beladen, das Motiv kleinteilig und von verhältnismäßig komplizierter Struktur und die Perspektive zu auffällig. Ich wollte etwas Einfacheres machen, mich mehr auf den Gegenstand konzentrieren und möglichst viel aus dem Bild entfernen, was die Aufmerksamkeit von dem Gegenstand ablenken würde. Ich erinnere mich, wie mich bei dieser ersten Aufnahme schon der überaus starke Eindruck störte, es mit einem Negativ zu tun zu haben. Ich wollte zwar mit Negativen arbeiten, aber dieser Umstand sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern mir helfen, die Gegenstände möglichst unbemerkt zu verfremden. An dem Bild des Apfelkorbes meinte ich zu spüren, dass ich diesen Effekt nur würde erreichen können, wenn ich weniger komplexe Aufnahmen von weniger komplexen Gegenständen machen würde. Der weitere Verlauf meiner Arbeit hat diese Ahnung bestätigt. Es hat sich gezeigt, dass die Bilder von Die Welt in Auszügen Teil 2 auf Betrachter fast immer wie positive wirken. Mehr noch als das. Es geschieht zuweilen, dass Leute, die ich vorher ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht habe, dass es sich um Negative handelt, mich nach einer Weile zum Beispiel fragen, woher denn das Leuchten aus dem Innern des Kordelknäuels käme, womit sie zu erkennen geben, dass sie die Bilder allen meinen Erklärungen zum Trotz immer noch als positive wahrnehmen. Ich glaube, dieser Umstand ist ganz besonders wichtig für meine Arbeit. Ich werde ihn in dem Kapitel über Bildästhetik und Inhalt weiter ausführen, wenn ich es nicht vergesse. In Anbetracht des Apfelkorbes wurde mir auf jeden Fall deutlich, dass ich eine größere Klarheit, eine größere Konzentration auf das Wesentliche und die Verbannung der Technik aus dem sichtbaren Bereich des Bildes wahrscheinlich nur bekommen konnte, wenn ich Motive von weniger kompliziertem Formengefüge verwenden würde. Der Apfelkorb war einfach nur irgendein Apfelkorb, sonst nichts. In der Vorstellung war mir sofort klar, dass ich so zum Beispiel kein Porträt machen konnte. Es würde einfach nur ein Negativ werden, nichts weiter. Vielleicht ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang auf die Bilder eines Otto Steinert einerseits und eines Laszlo Molinocz andererseits hinzuweisen. Sie haben beide mit Negativen als Bildern gearbeitet, sind jedoch zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Bei Molinocz spüre ich einen gewissen gestalterischen Wagemut und eine inhaltliche Tiefe. Die Bilder haben Kraft, und wenn die Technik auch im Vordergrund steht und nicht zu übersehen ist, so scheint sie mir doch inhaltlich gedeckt zu sein, auch durch die Tatsache, dass sie seinerzeit die Bildsprache bedeutend erweitert hat. Die Arbeiten Otto Steinerts wirken dagegen teilweise wie technische Spielereien. Auch hier ist die Technik stark vordergründig, aber es haftet ihr nichts Existenzielles an. Ihre schnöde Gegenwart wird inhaltlich nicht aufgefangen. Sie ist so präsent, dass ich nicht über sie hinwegsehen kann. Die Arbeiten wirken auf mich oftmals platt, wenn sie auch teilweise sehr schön sind. Meistens sind sie für mich nichts weiter als Negative oder solarisierte Negative oder welches technische Verfahren auch immer Steinert bei der Realisation seines Bildes angewandt hat. Sie wären als Anschauungsmaterial für ein Buch über fotografische Technik hervorragend geeignet, und genau diese Eigenschaft disqualifiziert sie für mich als Bilder, wenngleich ich die Stellung Steinerts in der Geschichte der Fotografie anerkenne und mich glücklich schätze, an einem Fachbereich studiert haben zu dürfen, dessen Existenz nicht zuletzt seinem Engagement zu verdanken ist. Ich glaube, in meinen Bildern tritt die Technik als Thema nicht in Erscheinung, vor allem, weil die Gegenstände, die ich gewählt habe, so einfach sind, so archetypisch, dass sie sich dem Betrachter schon alleine durch ihren Umriss nahezu vollständig vermitteln. Ihre Farbe, wenn sie auch in den meisten Fällen in der Wirklichkeit standardisiert ist, wird offenbar gar nicht mehr wahrgenommen. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Ein Soziologe könnte hier vielleicht eine kleine Versuchsreihe mit Indianern oder Norwegern unternehmen. Ich fürchte, anders kommt man dem Phänomen nicht auf den Grund. Also nochmal, damit wir den roten Faden dieser Ausführung nicht verlieren. Die Aufnahme des Apfelkorbes offenbarte, dass die Technik zu auffällig war und scheinbar keinen inhaltlichen Rückhalt hatte und dass der Gegenstand wahrscheinlich würde von einfacherer Gestalt sein müssen, um den Negativcharakter des Bildes zu verbergen. Aber natürlich habe ich bei dieser Aufnahme auch die Bekanntschaft der speziellen Technik gemacht, die ich die ganze Arbeit hindurch anwenden sollte. Ich fotografierte auf sogenanntes Gradationswandelpapier, auf schwarz-weißes Fotopapier, dessen Gradation man durch spezielle Farbfilter steuern kann, so dass ich die Möglichkeit hatte, den Kontrast der Aufnahme zu beeinflussen. Es zeigte sich, dass das Papier in seinem Kontrastverhalten viel härter oder steiler war als Negativmaterial. Schließlich habe ich bei den Aufnahmen immer Filter der Gradation 1,5 bis 1,5 verwenden müssen, um noch ein in seinen Kontrasten ausgewogenes Bild zu bekommen. Ich glaube, dieser Umstand ist für die spezielle Ästhetik meiner Bilder von nicht geringer Bedeutung, denn, wie ausgewogen auch immer das Kontrastverhalten schließlich war, es blieb eigenartig, ungewöhnlich. So, das war also die Geschichte meiner Aufnahme des Apfelkorbes. Was meine Wahl des Motivs angeht, gab es außer dieser Aufnahme nur noch eine weitere böse Entgleisung, die sich auch ganz zu Beginn meiner Arbeit ereignete. Offensichtlich in einem Moment geistiger Umnachtung fotografierte ich meinen Körper oder Teile meines Körpers vor schwarzem Hintergrund. Das Ergebnis war dürftig, langweilig, ermüdend. Eigentlich war es so schlecht, dass ich gar nicht darüber reden möchte. Was bei diesem Versuch herauskam, war die Sorte Fotografie, die ich beinahe am meisten hasse. Ich weiß gar nicht, wie ich sie genau benennen soll. Vielleicht der arme Mensch mit seinem verdorbenen Fleischfotografie. Oder der Künstler wälzt sich am Boden und schreit um Hilfe Fotografie. Ich mag dieses Zeug auf jeden Fall nicht, obwohl ich es nicht für ein ästhetisches Genre halte, sondern eher für ein inhaltliches und nur als solches verabscheue. Aber wie dem auch sei, es war ein kurzer Exkurs und wahrscheinlich hat auch diese Aufnahme mir geholfen, schon bald definieren zu können, was für Bilder ich eigentlich machen wollte. Sie sollten natürlich zurückhaltender sein und einfacher, und ich glaube, man kann sagen, dass die weitere Geschichte der Entstehung von Die Weltenauszügen Teil 2 erzählt werden kann, anhand der überflüssigen Elemente, die es mir gelungen ist, im Verlaufe der Arbeit aus den Bildern zu entfernen. Zunächst vereinheitlichte ich den Hintergrund. Das geschah schon bei der zweiten Aufnahme. Ich wollte für die Gegenstände einen weißen Hintergrund haben, musste sie also vor einem schwarzen Hintergrund fotografieren. Dieses Vorgehen schuf eine neue Bedingung für meine Arbeit, eine sehr wichtige Bedingung, eine, was den Inhalt meiner Arbeit angeht, beinahe absurde, lächerliche Bedingung, die jedoch glücklicherweise als solche bis zur Vollendung der Arbeit nicht sichtbar wurde. Ich konnte jetzt nur noch weiße oder zumindest sehr helle Gegenstände fotografieren. Das wurde in seiner ganzen Konsequenz zwar erst ein wenig später klar, als ich beschloss, die Negative so zu belassen, wie sie waren, ohne sie dunkelkammertechnisch zu verfremden, aber es zeichnete sich schon mit der Entscheidung ab, einen weißen Hintergrund zu nehmen. Wenn auf dem Negativ der Gegenstand vor einem rein weißen Hintergrund erscheinen sollte, musste ich bei der Aufnahme dafür sorgen, dass er bedeutend heller sei als der Hintergrund. Dafür stehen drei Mittel zur Verfügung. Die Verwendung eines möglichst dunklen Hintergrundes, ein möglichst großer Abstand zwischen Objekt und Hintergrund und ein möglichst helles Objekt. Und es zeigte sich, dass ich nur befriedigende Ergebnisse bekam, wenn ich diese drei Möglichkeiten auch alle ausschöpfte. Das kam jedoch, wie gesagt, erst bei den späteren Bildern zum Tragen. Solange ich noch die Negative in der Dunkelkammer verfremdete, fiel es nicht weiter auf, und es war auch nicht wichtig, dass eine kleine Partie des Objektes keine Zeichnung hatte und verschwand oder der Hintergrund nicht vollkommen homogen war. Später jedoch, als ich beschloss, die Spielereien in der Dunkelkammer zu unterlassen, wurde es zur Bedingung der Bilder. Absurd und lächerlich daran ist, dass aus einer ganz banalen technischen Bedingung eine inhaltliche wurde, die in einem krassen Widerspruch zu meinem Anliegen stand, zur Allgemeinheit der Auswahl meiner Gegenstände und natürlich auch zum Titel der Arbeit. Zunächst fand ich den Gedanken, nur noch unter weißen Gegenständen wählen zu können, geradezu beunruhigend, und ich fragte mich, ob ich die Arbeit unter dieser Bedingung überhaupt zu einem vernünftigen Ende würde bringen können. Rückblickend möchte ich behaupten, dass es sie nicht im geringsten beeinträchtigt hat, obwohl die Tatsache bestehen bleibt, dass es absurd ist, eine Arbeit anzufertigen, die sich mit trivialen Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs beschäftigt, ohne auf andere als weiße Gegenstände dieser Gruppe zurückgreifen zu können. Dies ist übrigens wieder einer dieser Fälle, wie ich sie eingangs erwähnte, wo ein ganz banaler, äußerlicher Faktor plötzlich großen Einfluss auf die Entstehung einer Arbeit ausübt, später jedoch, sobald die Arbeit abgeschlossen ist, keine Rolle mehr spielt. Witzig, was? Auch die Auswahl der Gegenstände konkretisierte sich schon bald nach meiner ersten Aufnahme. Ich fotografierte eine Hantel, einen Staubsauger, einen Koffer, ein Küchenbrett und einen Malereimer. Die Bilder gefielen mir, auch wenn sich keines von ihnen in meiner endgültigen Auswahl befindet. Es wurde deutlich, dass ich ganz banale, ganz triviale, ganz gewöhnliche, allseits bekannte Gegenstände fotografieren wollte. Schon die Hantel erwies sich zum Schluss als zu kompliziert und von den Inhalten her, die sie transportiert, zu kontrovers oder mehrdeutig, um Eingang in die endgültige Auswahl zu finden. Es zeigte sich, dass ich in vielerlei Hinsicht strenger sein musste oder wollte, in vielerlei Hinsicht aber nicht in jeder. Ich fotografierte den Koffer schräg von oben, aber entzerrt, so dass ich zwar eine leichte Seiten- und Aufsicht hatte, der Koffer jedoch parallel zu den Bildrändern stand. Ich hatte den Eindruck, die klassische Ansicht eines Koffers fotografiert zu haben, die archetypische Ansicht eines archetypischen Gegenstandes, eine Ansicht, die ich möglicherweise, ohne es zu wissen, mit mir herumgetragen hatte, die ich vielleicht schon einmal in einem Hitchcock-Film gesehen hatte oder in einer Werbung aus der alten Spiegelsammlung meines Vaters. Überhaupt hatte ich am Anfang meiner Arbeit das vage Vorhaben, archetypische Ansichten von archetypischen Gegenständen zu fotografieren. Ich merkte jedoch bald, dass es mir nur um die Gegenstände zu tun war und dass ich sie aus einer möglichst zentralen, unauffälligen Perspektive fotografieren wollte. So wurde die Aufnahme des Koffers zwar wunderschön, aber sie war nicht streng genug, um sich lange in meiner Serie zu halten. Leider, leider. Egal, eines Tages wird sie als Postkarte irgendeinem Empfänger Zeichen meiner allergrößten Wertschätzung und Zuneigung sein. Bei dem Malereimer und dem Küchenbrett zeigte sich ein weiteres wichtiges Detail. Ich hatte die Gegenstände meinem Haushalt entnommen und natürlich wiesen sie Gebrauchsspuren auf. Auf dem Küchenbrett waren Einschnitte sichtbar und der Malereimer war vollkommen verdreckt, da ich ihn den Winter über dazu benutzt hatte, Kohlen aus dem Keller in meine Wohnung zu befördern. Zunächst gefielen mir diese Gebrauchsspuren außerordentlich gut. Sie hatten einen sehr feinen, zeichnerischen Charakter und schienen die auratische Ausstrahlung der kleinen Unikate noch zu verstärken. Bei längerer Betrachtung jedoch kippte dieser Charakter in eine leise Romantik um, die den Inhalt der Bilder veränderte und schließlich meinen Bemühungen um Strenge zum Opfer fallen mussten. Auch um diese Bilder tat es mir ein wenig leid, denn sie waren sehr schön, schöner natürlich als die Bilder, die ich heute vorlege. Aber es war mir zu viel dieser Spurensicherungsromantik-Fotografie darin, nach dem Motto: Ach ja, der Kohleeimer, Tag um Tag hat ein armer Mann damit Kohlen aus seinem Keller geholt, sein Leben lang, bis er starb. Natürlich auf der Treppe, niedergestreckt von einem Herzinfarkt, als er einmal wieder Kohlen schleppte, weil niemand mehr da war, der ihm half. Selbstverständlich war der Kohleeimer sein bester Freund gewesen. Abend für Abend hatte er vor dem warmen Ofen lange Gespräche mit ihm geführt und so weiter. Oder das Küchenbrett. Mein Gott, was wurde darauf alles geschnitten? Von welch einfachen Gerichten uns dieses Brett erzählt? Von welch einfacher Küche? Von was für einem einfachen Leben? Ein bisschen Dill, ein wenig Petersilie, zwei Mohrrüben, ein Stück Suppenfleisch und schon ist die beste Brühe zubereitet. Oder wurde auch anderes darauf geschnitten? Es könnte sein. Welch schreckliche Vorstellung! Wie konnte das geschehen? Warum haben die Nachbarn nichts bemerkt? Oh, Grauen! Hilfe! Polizei! Und so weiter. Nein, so ging es nicht. An dieser Stelle muss dem wachsamen Auge meines Professors Jürgen Klauke Lob zuteil werden, der das Problem der Gebrauchsspuren schon nach einem flüchtigen Blick auf meine ersten Arbeitsproben erkannte. Weiter so. Fassen wir denn zusammen. Es war wenige Wochen nach Beginn der Arbeit an Die Welt in Auszügen Teil 2 und es hatte sich herausgestellt, dass der experimentelle Umgang mit der fotografischen Technik nicht zu sehr im Vordergrund stehen durfte, dass ich einfache, allgemein bekannte Gegenstände des täglichen Gebrauchs fotografieren wollte, vor einem homogenen, weißen Hintergrund, aus einer möglichst unauffälligen, soweit möglich zentralen Perspektive. Ich hatte meine Bilder in dieser Zeit also schon weitgehend vereinfacht. Allein, es bedurfte noch einer letzten Vereinfachung, um zu den Bildern zu gelangen, die ich heute vorlege. Ich musste endlich mit den Dunkelkammerspielereien aufhören. Die Arbeit an den Bildern war recht angenehm und übersichtlich. Solange ich Gegenstände vorrätig hatte, die ich meiner Serie einverleiben wollte, konnte ich im Laufe eines Tages eine Aufnahme komplett fertigstellen. Ich machte den Aufbau, setzte das Licht und belichtete so lange Papiernegative, bis ich mit der Aufnahme vollkommen zufrieden war. Danach belichtete ich noch einmal etwa 6 bis 10 Blätter hintereinander und zog mich in die Dunkelkammer zurück, um an den Verfremdungen zu arbeiten. Später räumte ich auf und wenn ich einen Fernseher und Kinder gehabt hätte, hätte ich die Kinder ins Bett geschickt und es mir mit einem Bier vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Es gibt nichts Wohltuenderes als einen geregelten Arbeitstag. Aber das nur nebenbei. Ich hatte schon bald die eher wilden Verfremdungstechniken verworfen und mich auf die gute alte Solarisation konzentriert. Nach einem recht einfachen Prinzip machte ich Serien von Solarisation mit unterschiedlichen Helligkeiten. Die Arbeit war unkompliziert, die Ergebnisse schön, der Mensch glücklich. Aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass mich die reinen Negative immer mehr interessierten und die Solarisierten immer weniger. Die solarisierten Negative waren zwar sehr schön und ihre auratische Ausstrahlung stärker als die der reinen Negative, aber irgendwie waren sie mir zu glatt, zu handlich. Sie rochen nach Schrägschnitt-Passepartout und ihre Technik war mir immer noch zu vordergründig, zu aufdringlich, zu suspekt. So entschied ich mich, Bildsprache und Bildmittel um ein weiteres Element zu reduzieren und strich die Verfremdungen aus meinem Programm. So, jetzt waren nur noch die reinen Negative übrig. Kleine Papiernegative im Format 13x18 cm von Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs, fotografiert vor weißem Hintergrund aus einer zentralen Perspektive. Das war es, was von meinem Wunsch übrig geblieben war, freier, großzügiger, malerischer arbeiten zu wollen und es einmal mit Unikaten zu tun zu haben. Mit meinem Beschluss, die Verfremdungen der Papiernegative aufzugeben, hatte ich mich eigentlich endgültig von meinen anfänglichen Vorstellungen abgekehrt. Meine unmittelbare, körperliche Beteiligung an der Entstehung der Bilder war nun aus dem Arbeitsprozess verbannt. Außerdem hatten die reinen Papiernegative einen weniger stark ausgeprägten Charakter von Unikaten als die Verfremdeten. Ich meine, egal ob und in welcher Form sie nun Unikate waren, ihre Wirkung ließ sich kaum auf diese Eigenschaft zurückführen. Ich fand, es gab keine auratische Ausstrahlung, die im Vordergrund stand, die die Bilder ausmachte. Es ist allerdings vielleicht nicht ganz korrekt, in diesem Zusammenhang von Unikaten zu sprechen. Streng genommen bedeutet Unikat, es gibt nur eins davon. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, selbst eine Zigarette könnte ein Unikat sein, wenn es die letzte im Universum wäre. Vielleicht könnte man jedoch auch sagen, dass jede Zigarette ein Unikat ist, weil schließlich genau genommen keine Zigarette so ist wie die andere. Aber das hat auch wieder etwas mit Natur und industrieller Produktion zu tun. Auf jeden Fall drängen sich uns hier schon zweierlei Erkenntnisse auf. Erstens, dass mein Beispiel dumm gewählt war und zweitens, dass das mit den Unikaten gar nicht so einfach ist, allerdings auch wieder einfacher, als es hier erscheint. Bleiben wir also lieber bei der strengen Bedeutung des Begriffs Unikat. Es gibt nur eins davon. Das ist ja eigentlich relativ unverfänglich. Im Zusammenhang mit Fotografie unbedacht verwendet, meint der Begriff jedoch oftmals ein Bild, dem kein Negativ zugrunde liegt, das also nicht unendlich oft reproduzierbar ist. Aber da gibt es natürlich noch etwas dazwischen, zum Beispiel meine Bilder. Ich glaube, man muss hier zweierlei Dinge getrennt betrachten. Die Eigenschaften des Arbeitsprozesses und das faktische Vorkommen der Bilder. Ich meine, von ihrer Natur her tendieren meine Papiernegative dazu, Unikate zu sein, egal ob sie nun verfremdet sind oder nicht. Sie wurden nicht über ein Negativ vervielfältigt und sie sind nicht mehr reproduzierbar. Andererseits jedoch hatte ich immer die Möglichkeit, wenn ich mit einer Aufnahme zufrieden war, mit dem Aufbau, dem Licht und der Belichtungszeit, mehrere Papiernegative zu belichten. Ich konnte also eine gewisse Auflage schaffen und ich habe natürlich aus Gründen der Sicherheit immer mehrere gleiche Papiernegative angefertigt. Trotzdem würde ich sagen, dass die technischen Bedingungen meines Arbeitsprozesses eher dazu angetan sind, Unikate hervorzubringen. Und dennoch kann es von einem Gegenstand mehrere identische Bilder geben, womit sie wiederum streng genommen keine Unikate sind. Natürlich kann ich mir überlegen, nach Beendigung meiner Arbeit nur ein Bild von jedem Gegenstand zu behalten und die anderen zu vernichten, aber das wären Erwägungen, die sich mit der Beschaffenheit des Kunstmarktes beschäftigen und mit Sicherheit nichts mit den Eigenschaften von Bildern zu tun haben. Wenn eine Fotografie von einem Negativ abgezogen wurde und immer wieder abgezogen werden kann, wird ihre Wahrnehmung durch den Betrachter bestimmt nicht durch den Umstand verändert, dass der Künstler sich freiwillig dazu verpflichtet hat, nur diesen einen Abzug von seinem Negativ zu machen. Ich glaube, bei Bildern, die von ihrer Natur her Unikate sind, ist das anders. Ich glaube, sie werden anders wahrgenommen. Man denke nur an Polaroids. Sie haben diese auratische Anmutung, obwohl man natürlich auch eine Polaroid-Kamera auf ein Stativ montieren und von einer Szenerie hunderte von identischen Bildern machen könnte. Aber zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ich hatte das Gefühl, die reinen Papiernegative hätten eine weniger starke auratische Ausstrahlung als die verfremdeten. Das möchte ich jetzt so stehen lassen. Dazu kam nun, dass ich beschloss, nach einer Möglichkeit zu suchen, die Bilder über ein Umkopierverfahren vergrößern zu können, ohne dabei die spezielle Ästhetik des Direktverfahrens vollkommen zu verlieren. Ich fand eine. Wenn ich mit der fotografischen Arbeit an einem Gegenstand fertig war, wenn ich ein befriedigendes Papiernegativ vorliegen hatte, belichtete ich direkt noch ein normales Schwarz-Weiß-Negativ. Das kopierte ich später im Sandwich-Verfahren auf einen Grafikfilm um und erhielt ein Schwarz-Weiß-Diapositiv von harter Charakteristik, von dem ich nun meinen Abzug machen konnte. Jetzt war natürlich endgültig Feierabend mit den Unikaten. Ich wollte richtig große Abzüge von den Bildern machen. Bei der Entscheidung über die Größe der Abzüge spielten eine Menge äußerlicher Faktoren eine Rolle. Ich entschied mich am Ende für das größte Format, das ich glaubte, noch allein in meinem Labor verarbeiten zu können. 91 x 127 cm. Typisch. Heute würde ich sagen, dass die große Serie, die großen Bilder, die wichtigste Version meiner Arbeit sind. Merkwürdigerweise habe ich das Gefühl, als seien sie einfacher als die kleinen. Vielleicht liegt es daran, dass die kleinen Bilder Unikate sind und ihnen scheinbar unweigerlich ein wenig dieser dekorativen, preziösen Anmutung anhaftet, die kleinen Unikaten oft eigen ist. Ich empfinde die großen Bilder als bildästhetisch und inhaltlich neutraler. Möglicherweise liegt das daran, dass die Gegenstände durch ihre Überdimensionierung eine gewisse Eigenständigkeit vor dem Betrachter bekommen, ihm alleine schon aufgrund ihrer Größe nicht mehr so stark ausgeliefert sind, sondern eher ebenbürtig. Sie passen nicht mehr in jede Handtasche oder in das Handschuhfach eines schönen Autos. Aber das ist nur so ein Gefühl von mir. Vielleicht tut es den großen Bildern auch einfach nur gut, dass sie keine Unikate sind, sondern ganz normale, dumme Fotos von ganz normalen, dummen Gegenständen. Natürlich transportiert die Größe der Bilder aber auch eine inhaltliche Aussage, die in den kleinen Bildern einfach nicht enthalten ist. Wenn ich das Bild eines alltäglichen, trivialen Gegenstandes stark vergrößere, so stark, dass der Gegenstand erheblich viel größer erscheint, als er in Wirklichkeit ist, so treffe ich damit ja eine zusätzliche Aussage über den Gegenstand, sein Wesen und seine Bedeutung, eine Aussage, die in dem Bild an sich, unabhängig von seiner Vergrößerung, nicht enthalten ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, bezieht sich diese Aussage gerade auf die Eigenschaft des Gegenstandes, trivial zu sein. Ha! Ich würde sogar sagen, die Größe der Bilder thematisiert die Trivialität der Gegenstände auf einer formalen Ebene. Ich meine, unabhängig von allem, was das Bild sonst noch darüber aussagt. Schließlich ist es ja die Eigenschaft eines trivialen Gegenstandes, nicht beachtet zu werden, und die Eigenschaft eines großen Bildes, dass man nicht an ihm vorbeisehen kann. Sie wollen mehr darüber erfahren? Lesen Sie mein Kapitel zu Bildästhetik und Inhalt meiner Arbeit. So, ich glaube, es wird Zeit, mit diesem Kapitel zu einem Schluss zu kommen. Meine Beschreibung der Entstehung der Bildidee, der Entwicklung eines ästhetischen Konzeptes, ist auch in der Tat an dieser Stelle beendet. Der Beschluss, die Bilder in einer stark vergrößerten Version vorzulegen, war eigentlich der letzte Eingriff in Inhalt und Ästhetik meiner Bilder. Die weitere Entwicklung der Arbeit lässt sich eher zurückführen auf meine mehr oder weniger diffusen Erwägungen zur Auswahl der Gegenstände. Ich habe insgesamt 37 Gegenstände fotografiert und daraus eine Auswahl von 17 Bildern für die große und 18 für die Tableau-Version zusammengestellt. Diese Auswahl habe ich letztendlich aus dem Bauch heraus getroffen. Natürlich haben sich im Nachhinein rationale Begründungen für meine intuitiven Entscheidungen ergeben. Aber sie bleiben teilweise unbefriedigend. Es leitet sich aus ihnen kein System ab, von dem ich behaupten könnte, dass ich es streng eingehalten habe. Deswegen möchte ich gerne bei meiner Aussage bleiben, die endgültige Auswahl aus dem Bauch heraus getroffen zu haben und ganz unverbindlich einige Kriterien angeben, ohne zu behaupten, sie immer konsequent angewandt zu haben. Im Übrigen glaube ich, es ist ein wichtiges Merkmal meiner Arbeit, dass sie eine sehr nüchterne, strenge Erscheinung besitzt, im Detail jedoch spielerischen Charakter hat und nicht definitiv auf ein klares System zurückzuführen ist. Ganz am Anfang meiner Arbeit hatte ich einmal den Eindruck, ich müsse schöne Bilder machen. Es würde nicht ausreichen, wenn meine Bilder inhaltlich wirken, durch die spezielle Ästhetik, die sich aus dem technischen Verfahren ergibt und der Größe der Abzüge, sondern es müssten die abgebildeten Gegenstände selber noch bestimmte ästhetische Eigenschaften aufweisen, die einen Betrachter visuell anzuziehen in der Lage wären. Es gab einfach eine Reihe von Gegenständen, die geradezu prädestiniert schienen, meiner Arbeit einverleibt zu werden, aber kein vernünftiges Bild ergaben, und ich konnte mir das nicht anders erklären. Ich möchte diesen Umstand gerne ebenso vage stehen lassen, wie ich ihn empfunden habe. Einiges, was hier noch angemerkt werden könnte, werde ich im Kapitel über den Inhalt und die Bildästhetik meiner Arbeit ansprechen, wenn nichts dazwischen kommt. Die Aufnahme einer Klobrille habe ich aus meiner Serie entfernt, weil sie mir zu elegant war. Nicht die Aufnahme, sondern die Klobrille. Elegant beschreibt eigentlich am ehesten die Eigenschaft, die mich daran gestört hat. Sie war vielleicht zu stark designt oder von zu sehr neuzeitlichem Design. Ich habe mir überlegt, ob es richtig ist, Lebensmittel in meine Arbeit aufzunehmen. Ich habe eine Banane fotografiert, einen Kopf Weißkohl, einen Laib Brot und ein Stück Tortenbrie, und ich fand, dass sie alle durchaus diese spezielle Aura von Alltagsgegenständen hatten, aber ich wusste nicht, ob ihr starker organischer Charakter sich mit dem eher industriellen Charakter der meisten anderen Gegenstände vertragen würde. Die Frage ließ sich so nicht beantworten. Den Laib Brot und den Weißkohl habe ich herausgenommen, sie haben mich gestört. Die Banane und den Tortenbrie schienen mir innerhalb der Reihung die Tendenz zu besitzen, ihre Bedeutung als Gegenstände aufzugeben und eine eher formale, syntaktische Funktion in der Abfolge der Bilder wahrzunehmen, zu bloßen Formen oder Satzzeichen zu werden, hinter denen ihr organischer Charakter zurückblieb. Das hat mich letztendlich für sie eingenommen, obwohl ich eine Zeit lang glaubte, alle organischen Gegenstände herausnehmen zu müssen. Natürlich muss man auch sehen, dass Lebensmittel, auch wenn sie Lebensmittel des alltäglichen Gebrauchs sind, grundsätzlich andere Inhalte transportieren als alltägliche Gegenstände. Solange Menschen vor Hunger sterben, wird man es wahrscheinlich nicht ganz vermeiden können, auf ein Stück Tortenbrie mit einer Spur unbewusster Hoffnung und Erwartung zuzugehen. Und selbstverständlich spielt hierbei die christliche Religion noch eine Rolle, die das Denken und Empfinden unserer ganzen Kultur geprägt hat und die den Lebensmitteln, den Erzeugnissen der Erde, einen höheren Wert beimisst als den Gegenständen, die der Mensch geschaffen hat, um sich das Leben angenehmer zu machen. Wer weiß, letztendlich musste sich der Laib Brot vielleicht aus meiner Serie verabschieden, nicht weil er mir zu organisch erschien, sondern weil er mir als Sinnbild für den Leib Christi zu bedeutungsvoll war. Aber das gehört eigentlich schon wieder in eine inhaltliche Diskussion. Ich habe im Laufe meiner Arbeit festgestellt, dass es Gegenstände gibt, die ich einfach nicht fotografieren konnte. Es ging aus gestalterischen Gründen nicht. Ich glaube, es lag meistens daran, dass ich formale Standards, die sich im Zuge meiner Arbeit etabliert haben, wie zum Beispiel die möglichst zentrale Perspektive, hätte aufgeben müssen, um die Gegenstände in ihrer ganzen Eindeutigkeit darzustellen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Um einen Eimer eindeutig darzustellen, muss ich einen Kamerastandpunkt wählen, der oberhalb der Mitte des Eimers liegt, weil ich sonst keinen Einblick in das Innere des Gefäßes bekomme und die wichtigste Eigenschaft des Gegenstandes unterschlage. Das ist jedoch im Rahmen meiner Arbeit streng genommen ein Stilbruch. Aber das macht nichts. Ich glaube, im Falle des Eimers würde niemand erwarten, die Perspektive anders gewählt zu sehen. Das ist bei dem Eimer einfach so. Jetzt habe ich aber eine dieser kleinen Haushaltsgießkannen fotografiert. Sie war wunderschön. Sie hatte einen dieser weit ausladenden, geschwungenen Gießhähne. Deswegen konnte ich sie aber nicht richtig in der Mitte des Bildes platzieren, und das führte letztendlich dazu, dass ich das Bild aus der Serie nehmen musste. Es fiel einfach aus dem Rahmen. In einem China-Laden bei mir um die Ecke sah ich einen wunderschönen, handgeflochtenen Tropenhelm. Ich zweifelte keinen Moment daran, dass er dazu bestimmt sei, einen Platz in meiner Serie einzunehmen. Dieser Tropenhelm war schlicht das verdinglichte Symbol von Reisen und Abenteuer, und ich war mir sicher, dass er als Abbildung in meiner Serie kaum als Tropenhelm wahrgenommen werden würde, sondern als Stellvertreter einer ganzen Enzyklopädie menschlicher Träume. Ich ging in den Laden, ließ ihn mir aus dem Schaufenster holen und betrachtete ihn lange von allen Seiten, und mir wurde klar, dass ich ihn nicht würde fotografieren können. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht war die Struktur des Geflochtenen so kompliziert, dass sie den Blick vom Eindeutigen der Form ablenkte. Auf jeden Fall war ich mir sicher, den Tropenhelm nicht in seiner ganzen Eindeutigkeit fotografieren zu können, ohne formale Standards meiner Serie zu verletzen. Also verzichtete ich wehen Herzens darauf. Das vielleicht wichtigste Kriterium für die Auswahl der Gegenstände schien mir ihre allgemeine Bekanntheit zu sein. Das ist natürlich eine inhaltliche Bedingung, wenn es um Alltagsgegenstände geht, aber ich glaube, wie eingangs schon erwähnt, dass es gleichzeitig auch eine formale Notwendigkeit war. Nichtsdestotrotz habe ich auch dieses Kriterium nicht streng durchgehalten. Es bleibt das Stück Tortenbrie, das man nicht als solches identifizieren kann, und es gibt den Eierkoffer, der als Gegenstand vollkommen unbekannt zu sein scheint. Und dabei soll es auch bleiben. Unter den 37 Gegenständen, die ich fotografiert habe, ist ein Teddybär, ein kleines Männchen aus Holz und drahtverstärkter Kordel, eine Hantel, ein Handball und ein Federball. Zunächst dachte ich, diese Gegenstände als Spielsachen und Sportgeräte klassifizieren zu müssen. Später habe ich sie für mich immer unter dem Begriff Luxusgegenstände zusammengefasst, da sowohl die sportliche Betätigung wie auch das Spiel ein Minimum an Wohlstand voraussetzen. Aber wie auch immer es sich nun mit diesen Gegenständen verhalten mag, ich habe sie letztendlich alle aus der Serie entfernt. Sie haben mich gestört. Sie haben alle eine gewisse Unruhe in die Serie gebracht und ich habe den Eindruck, dass sie sich tatsächlich als Insignien des Wohlstandes beim Betrachter mit besonderen Hoffnungen und Erwartungen verbinden. Dennoch ist ein Symbol des Wohlstandes übrig geblieben, der Schminkkoffer. Was soll ich dazu sagen? Der Schminkkoffer ist trivial, also ist er gut. Der Teddybär und das Männchen waren nicht trivial. Waren sie einfach nicht. Also habe ich sie entfernt. Der Handball und der Federball waren eigentlich trivial, aber ich habe sie trotzdem entfernt. Tja, so ist das Leben. So viel zur Entstehung von Die Welt in Auszügen Teil 2. Nun möchte ich noch kurz auf die Reihenfolge der Bilder meiner Arbeit zu sprechen kommen. Obwohl es genau genommen nicht viel dazu zu sagen gibt, erachte ich die Findung einer Reihenfolge für Bilder einer Arbeit als ganz besonders wichtigen Schritt zu deren Vollendung. Ebenso wichtig wie schwierig. Ich selbst habe während dieser Tätigkeit schon vor Verzweiflung zu heulen begonnen. Wirklich. Die Findung der Reihenfolge für eine Serie von Bildern ist eine Art dramaturgischer Arbeit im Kleinen. Man hat es mit einer Anzahl von Elementen zu tun, die alle ganz unterschiedliche Eigenschaften haben, und nun gilt es, diese Elemente gleichsam zu einer Geschichte zusammenzustellen oder zu einem spannenden Roman oder einfach nur zu einem wundervollen Satz. Noch ist alles möglich. Man kann den Mord am Anfang geschehen lassen oder auf den guten alten Showdown am Ende des Stückes zurückgreifen. Man kann mehrere Morde über die Geschichte verteilen oder ganz darauf verzichten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich nur zu guten Ergebnissen kommt, wenn man sich der Existenz dieser dramaturgischen Mittel und ihrer Bedeutung auch wirklich bewusst ist. Ich gehe bei dieser Arbeit fast ausschließlich intuitiv vor. Es kann geschehen, dass ich einen Gegenstand betrachte und entscheide, dass er unbedingt im ersten Drittel der großen Version oder in der unteren Reihe des Tableaus vorkommen muss, ohne dass ich begründen könnte, wie ich zu dieser Ansicht komme. Und natürlich hänge ich die Bilder in wechselnden Kombinationen nebeneinander auf und entscheide, ob sie sich vertragen und schön zusammenpassen. Für die Weltenauszügen Teil 2 wollte ich keinen Mord. Die Reihung soll zwar keinen Höhepunkt haben, aber einen sanften Spannungsbogen, der die gesamte Serie umfasst. Diese Spannung soll jedoch kaum spürbar sein. Der stärkste Reiz der Reihenfolge soll von ihrem Abwechslungsreichtum ausgehen. Ich versuche jede Ähnlichkeit zwischen aufeinander folgenden Bildern zu vermeiden. Damit beabsichtige ich, dem Titel meiner Arbeit zu entsprechen und den Eindruck zu schaffen, die abgebildeten Gegenstände seien wahllos unter den Millionen von trivialen Gegenständen ausgesucht, die uns umgeben. Der Ausschnitt aus einer Reihe von Gegenständen, die keinen Anfang hat und kein Ende. Ein weiterer kleiner Auszug aus der Welt, in der wir leben. Zum Schluss möchte ich nur noch den Text zur Buchversion von Die Weltenauszügen Teil 2 kurz besprechen. Es ist definitiv das schwarze Schaf meiner Arbeit. Von Anfang an war ich mir unsicher, ob ich meinen Bildern einen Text hinzufügen wollte und wie er beschaffen sein sollte. Zunächst tendierte ich zu einer rein fotografischen Arbeit. Später jedoch hatte ich zu meinen Bildern einige literarische Ideen, die mir gefielen. Ich fürchte, der Umstand, dass ich schon seit mehreren Jahren mit der Verbindung von Bildern und Texten arbeite, setzt mich einem unbewussten Druck aus, diese Arbeitsweise auch beizubehalten. Es gibt eine literarische Fantasie zu Die Welt in Auszügen Teil 2. Der Detektiv Hercule Poirot liegt nachts in seinem Zimmer unter einem riesigen Federbett mit seinem Schnurrbartschoner und einer Schlafmütze und träumt meine Bilder. Die Gegenstände schweben nacheinander langsam durch seinen Traum. Es ist kein Albtraum, aber es ist ein unangenehmer Traum, einer jener Träume, die einen, selbst wenn man sich ihrer am Morgen nicht mehr erinnert, unterschwellig beunruhigen und irritieren. Ich habe Texte geschrieben im Hinblick auf die Weltenauszüge Teil 2 und ich habe, während ich mit der Arbeit beschäftigt war, Texte geschrieben, die nicht direkt etwas damit zu tun hatten, aber mir im Nachhinein dazu zu passen schienen. Im Moment hege ich den Plan, mir vom Buchbinder ein Buch mit den Fotografien und Leerseiten binden zu lassen und im allerletzten Moment vorhandene Texte zusammenzustellen oder ganz spontan einen neuen Text direkt hineinzuschreiben. Manch einen wird dieser etwas vage anmutende Umgang mit dem Gegenstand vielleicht befremdlich stimmen. Texte und Bilder entstehen bei mir jedoch selten in einem Zuge, im Hinblick auf ein klar definiertes inhaltliches Konzept. Ich verfolge vielmehr die Absicht, durch das Zusammenfassen in einem Buch von Bildern und Texten, die vordergründig durch nichts verbunden scheinen, eine neue Geschichte entstehen zu lassen, die weder in den Bildern noch in den Texten enthalten war. Dabei verlasse ich mich darauf, dass zwei Dinge, die ein Mensch in einer bestimmten Phase seines Lebens macht, so fremd sie sich ihrem Wesen nach auch sein mögen, immer etwas miteinander zu tun haben. So viel zur Entstehung von Die Welt in Auszügen Teil 2. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, mich bei meinem Leser für dieses Kapitel entschuldigen zu müssen. Es ist doch alles ein sehr trockener Stoff, nicht wahr? Aber vielleicht kann ihn der Umstand versöhnlich stimmen, dass es auch für mich nicht immer eine reine Freude war, solche Art über meine schönen Bilder zu schreiben, alle meine Geheimnisse zu lüften und mit all der Theorie das Ergebnis einer so langen und mühseligen Arbeit zu entzaubern.